Die Freude ist was, zu sehen, wie sich da was entwickelt? Oder was ist Ihre Freude?
Ja, also ich arbeite als Vater oder Mutter sehr ernsthaft, sehr viel. Ich mache mich viele Sorgen, ich versuche vieles, ich lerne vieles. Und dann nach 14 Jahren ist es eigentlich vorbei. Mit dem Arbeit sozusagen. Und dann kommt ja die Belohnung. Dann werden die tatsächlich größer. Die wachsen auf. Und wir sind ja als Eltern und auch oft als Pädagogen so viel damit beschäftigt, oder, und ich kann ruhig sagen, zu viel damit beschäftigt, dass was sollen wir eigentlich die Kinder beibringen, was sollen wir die geben, ist es genug, ist es gut genug und so weiter und so fort. So ist es so eine Einbahnstraße wäre, also zwischen, es kommt vom Erwachsenen zu den Kindern. Ich glaube ja, das ist viel besser, wenn man miteinander wachsen, also wenn es eine gegenseitige Entwicklungsprozess ist und wenn die Kinder erwachsen werden, also so also damit anfangen, so um Anfang Pubertät, dann ist es ja Zeit für uns. Dann können wir mit unserem Erwachsenenleben weitermachen. Dann haben wir Zeit, Möglichkeit, wieder zu entdecken, was für eine Frau habe ich eigentlich verheiratet. Und so weiter. So ich verstehe, also auf einer Ebene verstehe ich diese Panik, diese Hyperaktivität von Eltern. Aber auf einer anderen Seite überhaupt nicht.
Also Sie verstehen Sie nicht auf der Seite, dass man auch Freude daran haben kann, dass sie groß werden und sich entwickeln? Und was ist die Ebene, auf der Sie es verstehen?
Ja, ich verstehe, dass man mag sich Sorgen. Es ist gefährlich. Das Welt ist tatsächlich für Jugendliche viel gefährlicher geworden, als wenn ich 14, 15 war. Da war es ja nur also so Bier, Sex und Rock'n'Roll. Und jetzt gibt es viel mehr. Das verstehe ich. Aber ich glaube, dass das Schlüsselwort, glaube ich, und hat diese Mutter ja auch gesagt in ihrer Rückmeldung, das ist Vertrauen. Und wenn ich durch 12, 13, 14 Jahre mit meinem Sohn oder Tochter diese Vertrauen nicht aufgebaut haben, dann sind wir ja beide in Schwierigkeiten. Und ich glaube, es kommt eigentlich oft aus einem Missverständnis, dass Eltern sagen, ja, ich weiß nicht, kann ich meinem Kind vertrauen, das Richtige zu tun. Und das heißt, das zu tun, was ich glaube, man tun sollte. Und das kann man ja natürlich nicht vertrauen. Also das ist ja, so war es. Also so war es vor tausende von Jahren. Das passiert nicht. Und wenn es passiert ja manchmal. Es gibt tatsächlich Jugendliche, die so gehorsam sind, die so unselbstständig sind, die so viel Angst haben für das Leben, dass die sich so irgendwie verpuppen. Und dann ist das ja auch für die Eltern ein Problem. Also sei doch endlich selbstständig oder geh doch raus oder warum hast du keine Freunde, warum sitzt du nur hier rum? Und also es ist, als ob, also man kann seine Eltern nicht zufrieden machen. Und das ist auch nicht der große Plan, glaube ich. Warum sollten wir? Also, Entschuldigung, wir wissen ja ganz genau, dass ein Junge zum Beispiel, um erwachsen zu werden, muss er was ganz besonders lernen. Er muss nämlich lernen, wie man zu seiner Mutter Nein sagt. Das stört natürlich die Mütter.
Nur ein bisschen.
Nur ein bisschen, ja. Im Moment, das verstehe ich. Aber dass man das nicht genießen kann und sagt, mein Gott, jetzt ist er endlich erwachsen. Weil dieselben Mütter, möchte ich gerne sagen, sind ja oft mit Männern und Vätern verheiratet, die das noch nicht gelernt haben. Ich sage, ich habe ein Beispiel, weil es ist sehr interessant, weil ich bin ja auch nicht nur Familientherapeut, sondern auch Psychotherapeut. Ich habe mit Hunderten von Erwachsenen gearbeitet und ihre Kindheit durchgearbeitet und so weiter und so fort. Und was ich glaube, was wir alle irgendwie wissen, ist, dass es ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen diese Kunst, Nein zu sagen, lernen. Wir müssen uns abgrenzen können. Wir müssen Ja und Nein sagen können. Ich habe Weihnachten, habe ich mein Enkelkind angerufen. Er war 2000 Kilometer weg. Und seine Mutter war am Telefon. Und für ihn ist Telefon, es macht keinen Sinn. Also, es sagt ihn nicht. So, ich habe seine Mutter gesagt, sagt er Alex, ich will mit ihm reden. Hat die Mutter natürlich nicht gesagt. Hat gesagt, Großvater ist am Telefon, willst du mit ihm reden? Und er sagt, nein, ich spiele. Und ich sage, okay, nochmal. Sag ihm, ich will mit ihm reden. Und er hat gesagt, Großvater will mit dir reden. Gab eine lange Pause. Und dann sagt er, dann sei bitte so freundlich und sagt der Großvater, das darf er nicht. Und ich habe mich so gefreut, weil er ist jetzt 3,5 Jahre alt und er schafft es noch, diese Abgrenzung zu machen. Meine Mutter hat nebenan, also ihn nebenan gesessen und war ja im Schock. Also, so kann man doch nicht seinen Großvater so reden. Und für mich ist das reine Freude. Und ich weiß, dass wenn es so mit ihnen weitergeht, dann passiert nichts mit Drogen, mit Duck, 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 Duck. Überhaupt nicht. So deswegen.
Also, Sie sagen, man kann sowieso nicht mehr erziehen dann und wenn die Beziehung gut war, dann braucht man sich auch nicht so viele Sorgen zu machen. Sie sagen aber auch, Pubertät ist die Zeit des Payback. Die Zeit, in der Kinder das zurückzahlen oder zurückspiegeln. Sie sagen Payback, zurückzahlen, was die Eltern gemacht haben. Wie stelle ich mich denn darauf am besten ein, dass es mir zurückgezahlt wird?
Also das, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also man kann versuchen, sich die so 1,5-2 Jahren, wenn das Kind zwischen 2 und 3, 3,5 war, zu erinnern. Und wenn man das erinnert, dann weiß man mehr oder weniger genau, was kommt jetzt. Und das ist ja diese berühmte Trotzalter, wie man sagt, leider. Und wenn es da viel Machtkampf geht, also das ist ja die erste Möglichkeit für Kinder, sich wirklich als sich selber zu entwickeln, als Individuen zu entwickeln. Und wenn die da erleben, 1,5 Jahre lang, dass das will meine Eltern nicht. Jedes Mal, dass ich sage, ich kann, ich will, ich schaff's, ich kann selber und so weiter, da kommt diese Eltern und sagt, nein, das geht nichts, es muss so sein. Das sitzt ja, das sitzt in Erinnerung, das sitzt im Körper. Und Pubertät ist die zweite Möglichkeit im Kindheit, genau das zu schaffen. Wem bin ich? Was bin ich? Wie bin ich wie mein Vater, wie meine Mutter? Wie bin ich verschieden und so weiter und so fort? Wem bin ich eigentlich? Und wenn ich einmal erlebt habe, dieses Projekt will meine Eltern überhaupt nicht, dann kämpft man natürlich. Und dann wird es oft sehr dramatisch, sehr böse und sehr unglücklich. Und die Eltern verstehen nicht, natürlich, weil die haben ja nur so gemacht, wie man so macht. So kann man sich darauf vorbereiten? Nein, glaube ich nicht. Man kann nur versuchen, davon zu lernen. Das ist ja genau dasselbe mit einem Partner oder Partnerin. Irgendwie ist es einfach, glücklich zu sein, harmonisch zu sein. Also wir wissen nicht, wie schafft man das, und wir wissen auch nicht, warum hört es immer auf. Was wir brauchen als Menschen ist, was können wir machen, wenn wir gerade nicht glücklich sind, wenn es nicht harmonisch ist. Und ich glaube, jedes Mensch in diesem Saal weiß, wir lernen nur, wenn es Krise gibt. Wir lernen nicht vom Harmonie. Wir können es genießen. Wir sollten es genießen. Aber wir lernen nicht davon. Aber wenn wir als Erwachsene und Eltern glauben, ich soll überhaupt nicht lernen, mein Sohn soll lernen, dann natürlich wird es Krieg.
Am Ende der DVD, glaube ich, ist das so, dass es Rückmeldungen von den Eltern gibt, weil sie das passt dazu, dass sie sagen, wenn wir meinen, die Kinder sollen lernen. Da sagt eine Teilnehmerin, dass sie ein bisschen irritiert darüber war, das sagt sie, nachdem sie ausgedrückt hat, wie viel sie profitiert hat, aber dann sagt sie, ein bisschen irritiert sei sie darüber gewesen, dass so viele Appelle in Richtung der Eltern gegangen sind und so wenig in Richtung der Jugendlichen. Mhm. Und das hätte sie gewundert und da hätte sie sich mehr gewünscht. Da sie das ja sehr betonen, es liegt an den Eltern, ob die Beziehungen glücklich oder unglücklich sind. Haben sie das deswegen so wenig gemacht? Oder?
Ja. Die Eltern sind vom Anfang an für die Qualität der Beziehung verantwortlich. Und das hört nicht auf. Das hört nur auf, wenn die Kinder erwachsen werden, wenn die erwachsen werden. Also solange man im selben Haus wohnt oder wohnen, dann ist es so. Die Eltern sind alleine dafür verantwortlich. Die Kinder schaffen es nicht. Und es frustriert natürlich die Erwachsenen. So ist es auch in der Schule. Weil wir wollen ja eigentlich auch gerne irgendwie Demokratie haben. Oder wir versuchen auch, mit unseren Kindern ein bisschen demokratisch umzugehen. Und da kommt natürlich diese Erwartung oder dieses Wunsch, wenn ich mein Kind ein bisschen Macht überlasse, dann muss er auch Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das ist auch richtig. Also für Schule, für Transport, für Kleider, für alles. Aber für Beziehung zu Eltern, das geht einfach nicht. Das schaffen Kinder nicht. Die können es heute, weil die so gut reden. Die können es heute sehr oft analysieren und ganz genau. Aber die können nicht damit machen.
Das heißt, da müssen wir als Eltern unterscheiden, dass es Dinge gibt, weil sie ja ganz viel über Verantwortung reden, also Vertrauen und Verantwortung, das sind so ganz zentrale Begriffe, dass das Für alles gilt, wo Kinder und Jugendliche was machen können, aber nicht für die Beziehung, nicht für Nein. die Qualität der Beziehung.
Nein.
Okay.
Also, das kann man ja also jedes Jahr, Ostern und Weihnachten, beobachten. Es gibt ja viele auch Erwachsene, also 30, 40, 50, 60-Jährige, die, wenn die zum Elternhaus zurückkommen, dann sind die wieder wie Kinder. Also die schaffen es irgendwie nicht, erwachsen zu sein, zu Hause. Hoffentlich draußen. Aber es ist wirklich eine Tatsache. Es ist keine Haltung, dass ich habe. Wir sehen es überall. Wir sehen es mit kleineren Kindern und so weiter. Wenn die Eltern diese Verantwortung nicht übernehmen wollen oder schaffen oder was, dann geht's immer die Kinder schlecht. Die Kinder schaffen es nicht. Darüber geht's ja mit diese Bestseller-Titeln, also die kleine Tyrannen zum Beispiel. Kleine Tyrannen entstehen nur in Familien, wo die Erwachsene diese Verantwortung nicht übernehmen und nicht schaffen können. Und dann müssen die Kinder versuchen, das heißt Systemtheorie. Es gibt ein Vakuum in der Familie und das versucht die Kinder immer, dieses Vakuum zu füllen. Und wenn die Erwachsenen nicht erwachsen sind oder verantwortlich sind, dann versuchen die Kinder. Und dann sieht es von draußen aus, wie haben die Kinder das Macht übernommen. Aber die Kinder wollen überhaupt keine Macht. Die Kinder gehen es so schlecht, wenn die diese Macht haben. Diese kleine Tyrann, das ist eine grausame Titel, glaube ich. Aber weil die sind ja so einsam, die sind so alleine, die sind so unglücklich. So das sollte niemand sich wünschen.
Sie brauchen für uns Eltern oft das Bild vom Leuchtturm und sagen, wie so ein Leuchtturm den Schiffen, oder so übersetze ich es mir, den Schiffen Orientierung gibt, so sollen Eltern diese Orientierung für Kinder sein. Was ich finde in dieser Debatte, dieser ganzen Tyrannen- und Disziplindebatte, ganz oft passiert ist, dass damit wieder alles bei den Eltern liegt. Also das Bild vom Leuchtturm ist groß und gibt Orientierung. Und was schwierig daran sein kann, ist ja, dass wir dann wieder da sind, wo wir vor 40 Jahren schon mal waren, vor den 68ern, dass die Erwachsenen alles bestimmen. Das kann nicht das sein, was Sie in Ihren Büchern sagen.
Ja, das haben Sie eine sehr, sehr schöne Wortwechsel gemacht. Weil ich rede über Verantwortung und Sie reden über Macht. Und das ist was ganz Verschiedenes. Und das geht nicht. Eltern haben Macht. So ist das. Genau über die qualifizierte Beziehung. Das ist der überhaupt größte Macht. Dann kommen all die anderen. Also die finanzielle, bum, 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 haben die auch. Aber das ist das überhaupt größte Macht, das Eltern haben. Und das kann man nicht delegieren. Das kann man nicht demokratisieren. Das geht nicht. Man kann versuchen, meine Generation hat es ja versucht. Mhm. Viele. Was haben unsere Kinder gesagt? Die haben gesagt, wir haben uns alleine gefühlt, wir haben keine Orientierung gehabt, wir haben oft gefragt, das ist der große Witz von meiner Generation, ist ja, der Vierjährige kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, wie viel Uhr ist es? Und der Vater sagt, was glaubst du selber? Weil wir wollten mit den Kindern unbedingt nicht manipulieren. Aber das war ja eine in einer Zeit, wo alles politisch formuliert war und auch Verständnis von alles war politisch. Und da haben wir, ich habe es ja der demokratische Parenthese genannt, weil die demokratischen Wertvorstellungen sind, glaube ich, sehr wertvoll, auch innerhalb Familien. Aber die schaffen es nicht alleine. Kinder brauchen Führung. Ohne Führung geht es nicht. Und darüber, vielleicht deswegen kaufen so viele Bücher. Das ist ja die große Frage heute. Wie können wir unsere Kinder in so einer Art und Weise führen, dass wir die nicht gleichzeitig auch verletzen? Mhm. Und diese Antwort ist noch nicht beantwortet. Diese Frage ist noch nicht beantwortet.
Ich habe gedacht, Sie hätten das in dem Buch vom Gehorsam zur Verantwortung beantwortet.
Ja, aber das ist ja für Kindergarten und Schule. Mhm. Und das ist Pädagogik. Und ich weiß, dass Pädagogik und Erziehung in Deutschland oft vermischt wird oder sowas. Also man redet immer über Pädagogik und Erziehung, als ob das dasselbe war. Pädagogik ist institutionelle Erziehung. Das ist was ganz anderes als familiäre Erziehung. Hoffentlich. Weil wenn Eltern versuchen, pädagogisch zu sein, dann geht es wirklich schlecht.
Was passiert dann?
Dann entsteht keine Beziehung oder keine gute Beziehung. Das ist ja pädagogisch, ist ja, also Goethe hat es ja ganz kurz gesagt, also man merkt die Absicht und ist verstimmt. Mhm. Es gibt immer ein Ziel, es gibt immer, ich will was mit dir. Und das ist für Kinder so unangenehm. Also da haben die keine Zeit, die haben keinen Raum, nur zu sein und sich selber und der Welt zu entdecken. Es gibt immer Erwachsene, die irgendwas damit machen wollen. Und das ist furchtbar. Das ist so eine Fürsorgegefängnis.
Okay, also wenn Sie sagen, dass die Qualität der Beziehung, ich würde auch sagen, das ist das, was entscheidet, ob man glücklich oder unglücklich ist. Es ist nicht, ob es irgendwie, welches Spielzeug, welche biologischen oder nicht biologischen Farben da sind, das ist alles egal. Ob beide glücklich oder unglücklich ist, das liegt an der Beziehung. Wenn Sie sagen, da liegt komplett die Verantwortung bei den Eltern, wie kann ich die denn wahrnehmen als Mutter? Also wenn ich merke, diese destruktiven Konflikte, die sich häufen, die sich in der gleichen Art häufen und dann lauter werden und so, also bei den Themen, wo man sich verrennt und verhakt und so, wie kann ich dann diese Verantwortung übernehmen? Was genau kann ich dann tun?
Also kurze Antwort ist Dialog. Gestern habe ich mit einer Mutter und ihrer Tochter geredet. Der Vater sollte plötzlich nach Berlin fahren oder sowas. So, er konnte nicht. Ich sollte eigentlich mit vier Menschen reden. Aber dann kamen Mutter und Tochter. Tochter war 10 Jahre alt, hat eine ADHD-Diagnose, hat seit 3 Jahren auch Ritalin bekommen. Und die Mutter war in einem Seminar mit mir, Mutter ist Therapeutin selber, und kam zu mir den letzten Tag und sagte, ich muss unbedingt mit meinen Kindern reden und ich muss Hilfe haben, weil ich höre ja, ich bin ja immer so streng, ich bin immer so kritisch, ich will immer alles kontrollieren und so weiter. Also wie meine eigene Mutter eigentlich, das höre ich. Und ich brauche Hilfe. Dann habe ich mich hingesessen und man glaubt es kaum, wenn man dieses Video gesehen habe. Ich habe eine Stunde lang habe ich 6 Sätze gesagt, weil die Mutter hat gesagt, hat ihrer Tochter gesagt, ich glaube, ich bin oft zu kritisch und so weiter und so fort. Was denkst du darüber? Und die Tochter hat gesagt, nein, bist du nicht. Und dann die Mutter sagt, aber in unserem Urlaub hier, wir waren gerade Skifahren, da war ich. Ja, dann war's, hat die gesagt. Das war furchtbar, hat die Tochter gesagt. Okay, und die hat mehr Fragen gestellt. Und was sehr, sehr beeindruckend war, genau bei dieser Mutter, war, dass nach einer halben Stunde hat die gesagt, das hätte ich nie geglaubt. Ich kann mit meiner Tochter reden. Und die hat ein bisschen geweint und so weiter. Und die Tochter ist zu ihrer Mutter gekommen und hat so gemacht und sagt, aber Mutti, ich bin ja wie dich. Und dann fängt die Mutter an zu heulen. Dann hat die erzählt, beim Geburt hat man entdeckt, bei diesem kleinen Blutprobe, dass diese Tochter irgendeine Krankheit hätte. Und das war das erste Kind von dieser Mutter. Und die hat gesagt, in dem Moment habe ich gedacht, dieses Kind ist, oh, jetzt kann ich das Wort nicht, zerbrechlich, kann man das sagen?
Ja.
Ja, ist zerbrechlich. Und dann, 5, 6 Jahre später, hat die diese andere Diagnose gekriegt. Und dann war es immer so. So, die Mutter sagte plötzlich, jetzt sehe ich. Und dann hat die gesagt, kann ich meiner Tochter das sagen? Ich sage, ja, du kannst deiner Tochter alles sagen. Und er hat gesagt, jetzt sehe ich. Ich habe dich eigentlich nie als mein Kind wahrgenommen, sondern als ein Phänomen. Und die Mutter war sehr unglücklich darüber. Tochter hat viel nachgedacht und sagt, Mutter, eigentlich geht's uns gut. Dieses Gespräch ist ja was ganz, ganz Neues. Also sehr wenige Eltern setzen sich in Augenhöhe mit ihren Kindern und reden über ihr gemeinsames Leben. Eltern wollen immer, immer, immer erziehen. Aber was diese Mutter gemacht hat, das ist Erziehung. Das andere ist nur Schauspiel.
Was war anders? Also wenn wir bei dem Fall bleiben und wenn die Frage ist, wie können wir diese Verantwortung für die Qualität der Beziehung wirklich übernehmen? Das Kind hat ja zuerst Nein gesagt, Mama, nee, du bist nicht so kritisch. Dass sie dann weiter gefragt hat? Oder was war anders?
Ja, dann haben die alle möglichen Fragen gestellt. Also Vater und ich haben darüber gedacht, vielleicht sollte eine andere Schule gehen, weil diese Schule ist so klein. Es gibt nur 2 Mädchen in deiner Klasse. Vielleicht brauchst du mehr Freundinnen und so weiter. Und die Tochter hat geduldig zugehört und sagt, Mutter, wenn ich Schule wechseln möchte, sage ich Bescheid. Und es gab, also Mutter hat, die haben sich auch so ein bisschen geschämt und sagt, oh, ich glaube, jetzt habe ich 30 Fragen gestellt, weil 10 Jahre lang haben die nicht miteinander geredet. Und dann hat die Tochter gesagt, Mutter hat versucht, so ein bisschen pädagogisch zu sein. Hat die Tochter gesagt, möchtest du gerne mit der Jesper über deine Medizin reden? Und die Tochter guckt mich an und sagt, nee, darüber rede ich mit der Willi. Das ist ein Psychologe. Mhm. Und dann hat die Mutter gesagt, okay, jetzt sind wir am Ende, ich will nicht mehr fragen. Und dann hat die Tochter gesagt, kann ich was fragen? Und ich habe gesagt, ja. Und die wollte mir fragen. Sie sagt, ich glaube, meine Mutter hat viel zu tun, hat sie gesagt. Und ich habe auch einen kleinen Bruder. So ich habe gedacht, wäre es vielleicht gut, wenn wir beide, meine Mutter und ich, einmal pro Monat so 2-3 Stunden in irgendeiner Café hingeht und uns so unterhalten, wie wir es jetzt machen. Die ist 10 Jahre alt, hat eine Diagnose, die die ganze Welt fürchtet und sagt, das ist ein ADHD-Kind. Was können wir damit machen? Die ist nur ein Kind. Und wenn wir nicht wissen, dass 90%, was wir als Eltern brauchen, können wir von unseren Kindern bekommen. Die meisten Eltern, die mir Fragen stellen, kann ich feststellen, nach 10 Minuten, sagt, solltest du eigentlich nicht mehr fragen, frag deinen Sohn. Aber das ist so irgendwie so ungewöhnt, wenigstens. Vielleicht ist es ein bisschen unangenehm. Es gibt keine Tradition für Dialog zwischen Eltern und Kindern. Es gibt Tradition für Interviews. Die Eltern stellen Fragen, die Kinder beantworten. Und so ist das. Und es ist furchtbar leer. Davon kommt keine Beziehung.
Ich würde gerne noch einmal bei der Verantwortung bleiben. Sie haben das eben von der Mutter gesagt, aber das kommt ja auch immer wieder, dass sie so redet, wie ihre Mutter war, dieses Kritische. Mhm. Und ich glaube, wenn man hinguckt, merkt jeder, dass er das tut, dass er das wiederholt. Am meisten das, was man am allerwenigsten wiederholen wollte, natürlich. Das macht ja auch unglücklich, das frustriert. Und das sind dann auch die Sachen, die uns schon nicht gut getan haben, dann werden sie der nächsten Generation auch nicht gut tun. Aber was heißt denn in dem Zusammenhang, Verantwortung dafür zu übernehmen?
Das heißt, dass wenn ich merke als Vater, dass ich das, also dieses Verhalten von meinem eigenen Vater oder Mutter wiederhole und ich sehe auf mein Kind, dass es wehtut, dann rede ich mit meinem Kind und dann höre ich auf. Das ist nicht so einfach. Das dauert ein paar Jahre. Aber es ist ein ganz, ganz anderer Prozess als meine Eltern mir gegenüber. Weil die haben ja nie gemerkt, dass es wehgetan hat. Oder die haben geglaubt, es muss wehtun, um richtig zu sein.
Einer von Ihren Sätzen, die mich, ich kann nicht sagen aus welchem Buch, aber vor ein paar Jahren aus so einem Buch mal angesprungen haben, das war der Satz, der Schmerz der Eltern ist der Motor für das Wachstum der Kinder. Wenn ich das merke, tut mir das ja weh. Also mir tut es weh, wenn ich merke, dass ich meinem Kind weh tue. Wenn ich es dann nicht ändern kann oder irgendwie über 7 Jahre vielleicht immer ein bisschen ändern kann, dann tut das noch mehr weh. Den muss ich einfach aushalten, den Schmerz, oder?
Ja, also so ist das Leben. Also Liebe heißt, wir tun einander weh, auch. Also wir machen auch andere Dinge, aber wir tun einander weh. Und das ist kein Problem. Und für Kinder möchte ich gerne sagen, dann komme ich zu Eltern zurück. Für Kinder ist das überhaupt kein Problem, solange die Eltern die Verantwortung dafür übernehmen. Weil dann fühlen die Kinder sich nicht schuldig. Und dann wachsen die auch auf, also wie gesunde Menschen. Das Leben kann wehtun, das macht keine Schade. Für Eltern, wenn man irgendwas macht, das eigentlich, also es gefällt mir nicht selber, oder ich sehe, dass es wehtut, dann fühle ich mich natürlich furchtbar. Und ich fühle mich auch schuldig. Die meisten. Diese Schuld kann man nur beim Verantwortung oder mit Verantwortung heilen. Also ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, was anders zu tun. Und wenn ich was anders tue und was Besseres tue, dann geht meine Schuldgefühle weg. Aber wenn ich nur da sitze und meine Mutter wiederhole oder Vater wiederhole, ja, dann geht's natürlich schlecht. Und dann kommt diese Also dann geht es in Generationen weiter. Und das sehen wir ja auch oft. Aber wir haben diese Möglichkeit, durch unsere Kinder, also wie können wir uns als Menschen entwickeln und hoffentlich so entwickeln, dass wir, wenn die Kinder erwachsen sind oder wenn wir Enkelkinder kriegen und so weiter, dann können wir so gut wie möglich mit die umgehen. Aber wir machen immer was, das irgendwie falsch ist oder wehtut oder und die Kinder ja auch uns gegenüber. Und das, also Liebe heißt ja nicht, dass es nicht wehtun darf.
Okay. Die großen Themen, die im Buch vorkommen und die in der DVD vorkommen, können wir nicht alle nochmal ansprechen, aber ein Thema, ich weiß nicht, Heike Meyer, Sie haben es auch sofort rausgeholt, das ist die Schule. Ich weiß nicht, ob es so ein sehr deutsches Thema ist, denn Sie betonen oft, wie leid Ihnen das tut, dass es in Deutschland so ein großes Thema ist für die Eltern. Und Sie sagen auch, dadurch, dass Sie so viele unterschiedliche europäische Erziehungsperspektiven mitbekommen, dass es so unterschiedlich ist. Also, dass Eltern in Dänemark finden, Kinder brauchen ein gutes Frühstück und müssen zeitig ins Bett und dass das in Italien niemand findet. Und dass das überhaupt keinen Unterschied macht, ob die Kinder glücklich oder unglücklich sind. Wenn in Deutschland die Schule so ein großes und auch ja, leidvolles Thema für Kinder und Eltern ist, ist das in anderen Ländern anders, habe ich mich gefragt?
Nee. Also wir können ja mit die ähnlichen Phänomene anfangen. Es ist genau dasselbe in Österreich, genau dasselbe in Frankreich. Frankreich fängt jetzt eine Elternbewegung an gegen diese Schule. Es ist genauso meine andere Heimland, Kroatien, ist es genauso schlecht, Slowenien, ja, genauso schlecht. Die skandinavischen Länder sind besser. Die Schulen haben sich die letzten 15 Jahre entwickelt. Und vor allem haben eine neue Generation von Lehrern, fangen an, ganz anders zu arbeiten. Unsere Politiker, möchte ich gerne sagen, sind genauso dumm wie die Deutschen. Weil die haben ja diese Leistungsidee. Also das kommt ja teilweise von dieser PISA-Psychose, dass jetzt lernen die deutschen Kinder nicht schreiben und lesen, also ihre Muttersprache. Und was machen wir damit? 2 Stunden mehr Deutsch pro Woche. Und das, ich glaube, jeder weiß, das hilft nichts. Nur die Politiker wissen es nicht. Und die haben gesagt, okay, jetzt haben wir was gemacht. Und es ist furchtbar. Also es ist einfach furchtbar. Und ich bin immer, wenn ich also mit in Deutschland und Österreich, wenn ich Seminare für Eltern mit Schulkindern mache, ich gehe immer depressiv weg. Wirklich. Es gibt so viel Schmerz. Es gibt so viel, also so wenig Freude beim Lernen, beim Schule, beim Lehrer. Also die Kinder reden immer über die 3, also wie schlecht sind meine Lehrer. Und nicht, die fangen nicht so vom der wunderschöne Lehrer und der fast wunderschöne und so weiter. Und dann gibt es leider auch einen Idiot am Ende. Es ist furchtbar. Deutsche Schule existiert nur, weil die Kinder kooperieren.
Noch.
Noch. Die passen sich an, die machen mit, die fühlen sich schuldig, wenn die nicht erfolgreich sind. Die Lehrer haben überhaupt keinen Respekt für die Kinder. Überhaupt keinen. Die verletzen jeden Tag Kinder, also eine Menge von Kindern, die bringen nicht die Lehrer, aber das ganze System bringen dieses furchtbare Druck auf die Eltern. So, die Eltern werden auch diese, also diese Leistungsfokus. Du musst es gut machen, du musst es gut machen, du musst gut in die Schule machen. Du musst so und so und so und so. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine sehr, sehr schlechte Beziehung zu Ihrer eigenen Mutter. Und mit Ihrer eigenen Mutter mehr als eine Stunde zusammen zu sein, ist furchtbar. Und dann kommt jemand und sagt, jetzt musst du die nächsten 12 Jahre 7 Stunden pro Tag mit deiner Mutter verbringen. Das tut dir gut. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Aber interessant ist es, wenn ich das sagen darf, weil es hat ja wirklich mit Kultur zu tun. Ich habe Lehrergruppen, kleine Gruppen von Lehrern von Kroatien nach Dänemark geschickt und umgekehrt. Und die dänischen Lehrer gehen durch Zagreb, wir gucken 3, 4 Schulen an in die so Freiminuten. Und die Kinder laufen ja rum und die haben viel Spaß und die spielen und die lachen und so weiter. Und die Lehrer sagen, was ist denn hier los? Das ist ja wunderbar. Dann gehen die in die Schulen rein, in die Klassen, und die kommen raus, die dänischen Lehrer kommen raus, und die weinen. Die sagen, das war furchtbar. Das ist ja wie unsere Schule in die 30er Jahren. Dann kommen die kroatischen Lehrer nach Dänemark, gehen in die dänischen Schulen, die kommen auch, die weinen auch, wenn die rauskommen. Aber die weinen und sagen, mein Gott, ich habe mich nie vorgestellt, dass Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern so wunderschön sein können. Und ich meine, wie weit ist es? Es ist 2 Stunden und 10 Minuten mit Flugzeug voneinander entfernt. Und die sind so verschieden. So verschieden. Und die deutschen Schulpolitiker und so weiter reden ja, als ob es kein Alternativ gab. Und es gibt, man muss nur über die Grenzen fahren. Dann sieht man, wie das geht. Ein bisschen besser. Meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine. Nicht nur meine, aber das. Wir können auch in Dänemark viel, viel verbessern. Wir haben noch diese, unsere Schule ist noch darauf eingerichtet, also auf den Anfang der Industriegesellschaft eingerichtet. Das ist überhaupt nicht auf die Gesellschaft, die wir jetzt haben. In Norwegen war ich gerade mit der Kultusministerin zusammen und die hat gesagt, wir müssen ja die Kinder für diese Wissensgesellschaft vorbereiten. Und ich habe gesagt, liebe Frau Minister, wissen Sie nicht, die Wissensgesellschaft ist vorbei. Das war 5, 6, 7, 10 Jahre her. No, hat sie gesagt, wusste ich nicht. Aber das ist so Rhetorik. Das müssen wir machen. Was wir machen, ist fachlich schlecht und menschlich unmöglich.
Wenn ich dann zu unserer Verantwortung als Eltern zurückkomme, dann haben Sie eben aus dem Interview zitiert, wenn Sie Bundeskanzler in Deutschland wären, würden Sie die Schulleiter, alle die sagen, wollen nicht mehr arbeiten, entlassen und andere Schulleiter dahinsetzen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Die Kinder, die wir jetzt haben, gehen ja in diese Schule und irgendwie müssen wir sie ja dabei begleiten. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mich aufteilen. Bin ich solidarisch mit dem Kind? Oder bin ich solidarisch mit dem System? Oder also wie bringe ich das denn das Kind da durch, möglichst unbeschadet?
Mit Solidarität.
Zum Kind?
Ja.
Ja, ich versuche mir das immer vorzustellen, wie das praktisch geht. Das ist klar, das ist die Antwort. Aber wenn ich dieses Kind... Wenn ich das System angucke und wenn ich das Kind angucke, dann kann man sehr früh aus dem System aussteigen. Und was heißt das dann? Also wenn ich das Kind nicht Ich finde, man kann nicht zu beidem solidarisch sein.
Aber hör mal, es gibt irgendwie hier in der Nähe eine Schule mit 600 Schülern. Hm? Stellen Sie sich vor, Montagmorgen kommen 1200 Eltern zur Schule und sagen die Lehrer, wir wollen mit euch reden. Das hier machen wir nicht mehr mit. Das heißt zivile Ungehorsamkeit. Also das ist dann natürlich unvorstellbar. Aber wenn jedes Mal, jede Woche 10, 20, 30, 40 Eltern, die Lehrer und Schulleiter und so das sagen, das macht einen Eindruck. Weil die armen Lehrer haben ja auch eine furchtbare Arbeit. Die haben ja Arbeitsplätze, die gehören also im Steinalter. Die arbeiten alleine, die arbeiten einsam, die sind isoliert, die kriegen keine Hilfe, die kriegen keine Unterstützung. Die Schule als Arbeitsplatz für Erwachsene ist komplett unmöglich. Und es muss, das muss, müssen wir verbessern. Dann kann es langsam auch besser für die Kinder werden. Aber es geht erstmal um die Erwachsenen. Weil Schule ist genau wie Familie. Es geht die Kinder nicht besser, als es die Erwachsenen gehen. Und ich weiß, das ist utopisch. Irgendwie ist es utopisch. Aber ich weiß nicht mehr, was zu sagen. Also, wenn ich so geduldige, gehorsame Eltern auch treffen, die täglich ihr Kinder beobachten und sehen, wie die leiden. Also, ich bin, die Menschen, die mich kennen, weiß, ich bin vieles, aber sentimental nicht. Das bin ich nicht. Und ich kann es kaum beobachten. Ich kann es wirklich kaum mitmachen. Es ist furchtbar. Und ich habe Schüler getroffen in Deutschland auch, in Berlin und überall. 12, 11-jährige Schüler, die schaffen es nicht. Einer war wunderbar. Er hat gesagt, ich möchte eigentlich gerne zur Schule gehen, weil meine Mutter will das so gerne. Aber meine Beine wollen nicht. Jedes Mal, wenn die U-Bahn kommt, will meine Beine nicht mehr mitmachen. Er konnte genau erklären, worüber geht das. Und ich war naiv. Ich habe gesagt, ja, der Mutter war auch da. Ich habe gesagt, okay, rufen Sie mal den Lehrer an und sagen, wir müssen uns unterhalten, wir brauchen ein Gespräch. Weil mein Sohn geht es nicht gut und er glaubt, Sie können ihm helfen. Und dann haben die alle gelacht, 45 Eltern und eine Schulleiterin, und sagt, und glauben Sie, er wollte kommen? Natürlich kommt er nicht. Was kann unser Sohn bekommen? Er kann eine Verabredung mit einer Psychologin haben. Und das dauert aber 3 Jahre. Es ist ja irgendwie merkwürdig, dass Kinder das mitmachen. Also das wirklich so, die sind so gehorsam, die sind so kooperativ, dass die so wenig Würde und Respekt mitmachen. Und also diese Tatsache, dass man in Deutschland nur 3 von diesen Amokläufer haben. Und das wollen wir ja auch, also apropos, das wollen die Experten ja auch, das kommt vom Computerspiel. Das ist ein Witz. Das kommt nicht von Computerspielen. Es ist ja nicht zufällig, dass dieser Amokläufer nicht im Postamt geht oder Kindergarten oder Kaufhof oder so. Die gehen genau in die Schulen. Genau in die Schulen. Und dass wir nur 3 bis jetzt haben, ist, also da da sind wir wirklich glücklich.
Das heißt was? Dieser zivile Ungehorsam. Wenn diese Erfahrung so ist, dass der Lehrer nicht kommt, dass Kinder aber zum Psychologen gehen soll, was können wir denn tun?
Wem können wir was tun?
Nein, also wenn die, ja, ich stelle mir das immer vor, wie das dann, welche Möglichkeiten dann bleiben. Dann kann ich das Kind nur von der Schule nehmen und eine bessere Schule suchen.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber man kann sich auch beschweren. Also die richtigen Menschen gegenüber und festhalten. Also hör mal, wie viele Streite gibt's heute Abend zwischen Eltern, Väter und Mütter? Weil die Mütter sagen, also so kannst du nicht mit unser Kind umgehen und das schadet und so weiter und so fort. Und die streiten sich die ganze Nacht lang. Warum kommt niemand zu die Lehrer und sagt genau dasselbe? So, Herr Lehrer, können Sie nicht mit meinem Kind umgehen. Das mache ich nicht mit. Dann sagen die Lehrer, ich weiß genau, was die Lehrer sagen, weil das haben wir in Dänemark gemacht. Dann sagen die Lehrer, die modernen Eltern sind so kritisch. Das ist so schwierig. In den guten alten Tagen, da haben wir an Eltern zusammengearbeitet, das hat geklappt. Heute sind die aber schwierig. Gott sei Dank. Nicht mehr Schule, dann muss ich.
Genau, ich habe auch.
Dann muss ich antidepressiv haben.
Nein, das machen wir nicht. Ich würde gern noch, ich glaube, Computer und Medien überspringe ich mal, weil das schon in dem Film so viel war. Ich würde gerne noch auf ein Thema, was auch einfach immer wieder kommt und was mit der Qualität der Beziehung wieder zu tun hat. Und das ist das Hotel Mama. Da geht es ja auch immer um Verantwortung. Und Sie schreiben, erst sorgen die Eltern dafür, dass die Kinder nur Schularbeiten machen müssen und wenn sie ihre Sachen machen, dann sorgen sie für den ganzen Rest und wenn die dann größer sind, dann beschweren sie sich, dass die Kinder nicht mitarbeiten. Dann sagen sie, es ist einfach, bin ich hier ein Dienstmädchen, bin ich hier eine Putzfrau, bin ich hier die Aufräumfrau oder so. Und dann sagen sie, naja, wenn ich meinen Kindern nur Service biete, dann betrachten sie es eben auch wie ein Hotel, dann betrachten sie es auch wie ein Serviceunternehmen und sagen, dass Kinder und Jugendliche, damit sie sich wirklich gleichwertig fühlen, einen Beitrag leisten wollen und leisten müssen zu der Gemeinschaft. Wie kann dieser Beitrag aussehen, damit es nicht pädagogisch wird? Weil wir leben ja nicht mehr in so Zusammenhängen, dass wenn Erntezeit ist, alle gebraucht werden und alle automatisch merken, dass sie daran beteiligt sind und dass sie ihren Beitrag leisten müssen und leisten bringen und alles ist gut. Das haben wir nicht mehr. Also wenn das ja funktionieren soll, denke ich, darf das nicht so was sein, du musst auch einen Beitrag leisten, also räumst du heute die Spülmaschine aus und morgen bin ich wieder dran oder so, weil so viel Arbeit haben wir ja gar nicht zu verteilen. Also putzen, ja, wir haben schon Arbeit zu verteilen, aber nicht so viel, dass es Ernte oder so wäre. Also wie macht man das? Dass es nicht pädagogisch ist und dass die Kinder wirklich das Gefühl haben, ja, das ist mein Beitrag.
Also ich glaube, diese Spülmaschine oder Westmaschine oder so weiter aufzuräumen, ist ja nicht pädagogisch. Das ist ein Stück Arbeit, jemand muss es machen. Und warum nicht die Kinder oder Jugendliche? Aber ich möchte gerne sagen, es gibt viel Verwirrung. Weil es gibt ja tatsächlich viele, auch Mütter, also auch Servicemütter, die sehr frustriert sind, täglich. Und dann wird es alles irgendwie gemischt. Es gibt eine Verantwortung, die meiner Meinung nach und Erfahrung nach auch, sollen die Jugendlichen für sich selber übernehmen. Also ab 13, top für 14, sollen die Fähigkeiten haben und Verantwortung haben für ihre eigenen Kleider. Also, hinlegen, waschen, trocknen, bügeln und wieder im Schrank. Die müssen kochen können, also die müssen überleben können. Und ihr eigener Transport und ihre eigene Arbeit, also Schule. Dafür müssen die verantwortlich sein. Dann kommt dieser Beitrag zum Gemeinschaft. Das muss man natürlich nach Familie entscheiden, weil in einer Familie mit 4, 5 Kindern braucht man viel mehr als in einer Familie mit einem Einzelkind oder 2. Ich glaube, die Eltern müssen sich klar machen und sagen, was wollen wir? Und es kann es sieht vielleicht unwichtig aus, also ich bin ja sowieso in der Küche, also ich kann diese Spülmaschine leer machen und so weiter. Oder was weiß ich, alles mögliche kann man sagen. Aber es ist wichtig, dass die das machen. Es gibt, also es ist nicht möglich in dieser Welt irgendwo zu leben, ohne einen Beitrag zu geben. Das gibt es nicht. Ja, im Gefängnis, aber das ist der einzige. So, ich glaube, es ist wichtig. Oder man kann auch als Servicefamilie leben. Wenn die Eltern wirklich ernsthaft sagen kann, für mich ist das okay. Ich habe keine Probleme damit, ich habe keinen Frust, ich mag es gerne. Ich sitze in Rezeption, im Waschkeller, in der Küche, Zimmermädchen, alles bin ich gerne. Und mir macht es nur täglich Freude. Ich treffe solche Eltern nicht sehr oft. Aber ich bin ja auch anderswo spezialisiert, kann man sagen. Man macht es sehr, sehr kompliziert. Aber ich möchte gerne sagen, es gibt ja eine ganze Gruppe jetzt von Kindern, die Mambos nennen wir die. Es gibt 2 neue Gruppen. Es gibt die Tweens, also In-Betweens, bis zwischen 9 und Pubertät. Und dann die Mambos, das sind Jungs, zwischen 18 und 50 ungefähr, die noch bei Mutter und Mama wohnen. Und es ist ja Jungs, und wir können ja für immer über die Mütter reden, was machen die Mütter falsch und so weiter, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Jungs Väter haben, die sehr inaktiv oder faul sind einfach. Und nicht sehr gute Vorbilder sein. Es gibt ja, also ich treffe ja, was weiß ich, 20.000 Frauen pro Jahr in verschiedenen, und die meisten kommen ja und sagen, ja, ich habe 3 Kinder zu Hause. Nee, 4 eigentlich. Und ich weiß es nicht, aber es kommt auch, was ist Familie? Und in Deutschland haben wir ja noch Hausmütter, das haben wir ja überhaupt nicht im Norden mehr. So, ich war Hausmutter, ein paar Jahre. Und für mich war es sehr, ich habe es sehr genossen. Für mich war es sehr gut. Ich konnte es nicht für immer machen, glaube ich, aber aber es war kein Problem. Aber es gibt tatsächlich, solange es auch Väter gibt, die nicht für sich selber verantwortlich sein können, dann, also no wonder, dass wir diese ewigen Pubertätskinder haben.
Die Mambos.